Kann man sich emotional wirklich an alles gewöhnen oder gibt es Fälle, die euch so wirklich unter die Haut gehen, wo da der Anruf kommt und da heißt es, pass auf, das ist das und das und dann sagt ihr euch, ach nee, eigentlich ist das jetzt, oh, das ist wieder so ein Fall, der ist jetzt nicht so cool. Habt ihr sowas auch?
Es gibt eine Welt, die viele nicht sehen und nicht sehen wollen. Wir sind mittendrin. Willkommen im Rattenloch, dem Podcast über Schädlinge, Einsätze und echte Kammerjägergeschichten. Also Licht aus, Taschenlampe an, los geht's.
Einen wundervollen ersten Advent wünsche ich euch, ihr Lieben da draußen. Anfang der Weihnachtszeit und heute zu Gast haben wir den lieben André und die liebe Katrin, Tatortreiniger seit 16 Jahren und natürlich ist auch da wieder dabei der liebe Sven. Schöne Grüße an euch alle.
Ja, Moin. Guten Morgen.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen auch aus dem Norden, aber ihr seid ja auch nicht so weit weg, ne?
Ja, von nee, daher. Das stimmt.
Oldenburg, das ist ja nicht so weit von mir entfernt. Und ja, herzlich willkommen, dass ihr da seid, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Finde ich richtig gut. Und jetzt wollen wir tatsächlich da mal ran. Also, willst du anfangen? Soll ich anfangen, Tim?
Ja, ich würde sagen, machen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Wer seid ihr beiden denn? Stellt euch mal vor.
Ja, mein Name ist André Rode. Ich bin staatlich anerkannter Desinfektor und Inhaber der Tatortreinigung Weser Ems aus Oldenburg. Und gemeinsam mit meiner Frau bereinige ich seit über 16 Jahren Tatorte und Leichenfundorte, insbesondere nach Gewalt- und Tötungsdelikten, Suiziden, Unfällen und unentdeckten Todesfällen.
Ja, ich bin Katrin Rode, die Frau, und ich arbeite ebenfalls seit 16 Jahren als Tatortreinigerin und ich bin auch Desinfektoren.
Ja, Wahnsinn. Spannend.
Also das ist ja tatsächlich Tötungsdelikte und so, da sind wir ja eigentlich gar nicht die da so drin stecken. Ne?
Ja, warte mal.
Ja, doch, ja, ich weiß, die eine Folge hatten wir da ja auch schon mal.
Ja, nee, wir sind ja quasi auch, wir begehen Tötungsdelikte, oder nicht, jeden Tag?
Ja, der war ganz flach, Tim, ne?
Ja.
Okay, das ist natürlich eine krasse Geschichte. Also wir sind ja tatsächlich die, wenn wir mal einen Anruf bekommen, ja, machen wir ein paar Fliegen weg und hast du nicht gesehen? Da habt ihr ja dann auch Last mit. Wenn ihr so ein, also was mich mal interessieren würde, ist, ihr kommt da jetzt hin und dann ist das ja, ich sag jetzt mal, da liegt da ja die Leiche so. Habt ihr da auch viele Berührungspunkten mit, sag ich mal, ja, Fliegenmaden müssen da ja auch irgendwo rumkrabbeln, würde ich mir jetzt so vorstellen. Und wie ist das bei euch, wenn ihr da so rankommt? Wie geht ihr an so einen Fall ran? Fragen wir mal so rum.
Ja, also den ersten Mythos muss ich mal eben ausräumen. Der Leichnam, der ist weg, wenn wir kommen, ne? Der Bestatter war schon da, die Polizei hat ihre Arbeit getan und erst dann, wenn die Wohnung freigegeben ist, dann dürfen wir rein und diese bereinigen. Ja, bezüglich den Schädlingen, gerade bei Wohnungsleichen, bei faulen Leichen, wenn die schon länger gelegen haben, finden wir eine ganze Menge an Nekrophagen, sagen wir dazu, vor. Das fängt an bei Schmeißfliegen, bei Fleischfliegen, Stubenfliegen, manchmal sogar Buckelfliegen, später dann auch Speckkäfer oder Aaskäfer. Ja, und gelegentlich manchmal auch noch Käsefliegen. Das sind so die Hauptinsekten, die wir vorfinden.
Okay. Faulleiche würde ich jetzt so sagen, die liegt ja schon eine Weile oder war halt eine Weile in dieser Wohnung, die hat noch nicht wirklich jemand bemerkt. Ist das so richtig? So?
Also faule Leichen, wir sagen immer, ab 2-3 Wochen, dann ist wirklich eine richtige faule Leiche. Ne? Dann sind auch schon viel Körperflüssigkeiten ausgetreten. Dann haben wir den, ja, ich sag mal ganz flach gesagt, den Leichenbrei wirklich noch da, wenn wir kommen. Ne? Dann ist halt noch viel Biomasse vor Ort, die auch Lebensgrundlage für die Insekten sind.
Ja gut, das ist eigentlich ein Kreislauf, ne? Also Wahnsinn. Also da, ich ziehe da vor solchen Sachen immer richtigen Hut, ne? Also ich bin da ja nicht so drin. Also
ich mag das auch nicht. Ich habe mal eine Schädlingsbekämpfung gemacht in einer Wohnung, wo einer verstorben ist, auf dem Sessel und der lag da auch wirklich eine ganze Weile und die Bude lag voll mit Fliegentönchen, also wirklich so viele, dass du durch die Wohnung gelaufen bist und es knack, 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 knack gemacht hat.
Okay.
Also das war wirklich extrem, ne? Da wohl echt lange liegen müssen, so wie das aussah.
Die andere Frage, die ich habe, wie kommt man zu so einem Job? Das
ja, also ja, wir sind ja, also wir sind ja tatsächlich eher zufällig reingeraten. Ne? Also wir haben beide eine kaufmännische Ausbildung gemacht vor vielen Jahren und war für uns aber klar, dass wir da nicht ewig drin arbeiten wollen. Und wir hatten beide gedacht, dass wir den Weg über die Selbstständigkeit gehen, hatten uns dann zum staatlich anerkannten Desinfektoren ausbilden lassen.
Wie seid ihr da aufgekommen?
Ich wollte gerade sagen, die Brücke ist interessant.
Was denn?
Die Brücke ist schon interessant, vom Kaufmann zum
Desinfektor. Ja.
Ja.
Ja, also tatsächlich weiß ich das gar nicht mehr so genau, wie wir jetzt in die Richtung gekommen sind. Ja, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Weißt du das noch, wie wir da jetzt den Weg eingeschlagen haben? Also ich habe bei uns im Betrieb, war ich der Hygienebeauftragte, vielleicht hat es damit was zu tun. Okay. Wir hatten auch mit Frische zu tun bei uns im Betrieb damals, im Lehrbetrieb. Und ja, vielleicht war ich da vielleicht ein bisschen vorbelastet. Aber wie gesagt, wir haben dann die Ausbildung zum staatlich anerkannten Desinfektoren gemacht und haben uns selbstständig gemacht. Und ursprünglich war der Plan, dass wir Hygiene und also Hygienepläne und Hygienekonzepte erstellen, insbesondere für Betreuungseinrichtungen.
Okay.
Das war aber nur sehr, sehr kurzweilig. Das haben wir vielleicht zwei Monate gemacht. Da kam schon der erste Anruf, dass jemand im Badezimmer verstorben ist. Und ja, da müsste was bereinigt werden. Da haben wir erstmal gefragt, wie denn die auf uns gekommen sind. Dann haben
allerdings gesagt,
ja. Es war wohl so, dass da definitiv eine bestimmte oder konkrete, sage ich mal, konkrete Infektionsgefahr vorherrschte, sodass der Anrufer dann im Internet speziell nach Desinfektoren gesucht hat, weil der Bereich halt desinfiziert werden musste.
Mhm.
Und ja, das ist 16 Jahre jetzt her, über 16 Jahre. Und so ist er dann auf uns gestoßen und hat sich gedacht, ruft doch mal bei uns an und fragt, ob wir ihm weiterhelfen können. Das haben wir erst verneint. Da hatten wir gar keine Berührungspunkte mit. Wir haben aber dann gemerkt, dass wir schon ziemlich hilflos waren in der Situation, sodass wir uns auch verständigt haben, dass wir zumindest mal einmal vor Ort fahren, einmal angucken, was da überhaupt zu tun ist, ob wir ihm da doch vielleicht irgendwie weiterhelfen können. Das haben wir dann auch getan, vor Ort angekommen. Hat sich dann auch rausgestellt, dass das gar nicht so viel war. Die Person hat nur 2 Tage gelegen, die ist halt gestürzt, mit dem Kopf halt aufgeschlagen im Badezimmer und ist dann auch infolge der schweren Schädel-Hirn-Verletzung vor Ort verstorben. Wie gesagt, hat 2 Tage gelegen. Da war eigentlich gar nicht viel zu tun. Da war eine ganz, ganz kleine Blutlache, die haben wir dann abgereinigt, desinfiziert und damit war der Fall eigentlich der erste Fall für uns gegessen. Aber irgendwie herrschte da wohl Kontakt zu anderen Institutionen und Bereichen, sodass dann ganz schnell Hausverwaltungen auf uns aufmerksam geworden sind. Genauso wie Bestatter, die kamen dann schnell an uns ran.
Und Polizei.
Die Polizei war ganz früh mit im Boot drin. Und sodass wir dann gesagt haben, oder gemerkt haben, dass der, was denn?
Das war dann der Auftrag, der gerade geklingelt hat.
Ja, ich habe versucht, alles an Geräte auszustellen, aber gut, noch was übersehen. Ja, und zumindest sind wir dann ganz schnell in diese Schiene reingeraten, was wir eigentlich, wie gesagt, gar nicht wollten, sodass wir unser anderes Vorhaben dann ganz schnell an Nagel gehängt haben, genau.
Okay, so, dann seid ihr ja losgetigert. Okay, und dann habt ihr das ja eine ganze Weile gemacht. Jetzt frage ich mal, welche Reaktion bekommt ihr am häufigsten, wenn ihr euren Beruf nennt? Das würde mich mal interessieren. Also es ist ja so, wir als Schädlingsbekämpfer, wenn wir sagen, wir sind Schädlingsbekämpfer. Ja, das sind die alle tot machen, die bösen Typen, das kannst du knicken.
Boah, aber auch nicht immer alle.
Ja, nein.
Meistens wirst du gefragt, was ist dein ekligster Fall gewesen?
Ja,
dann werdet ihr bestimmt auch gefragt, oder?
Ja, na klar.
Ja, das werden wir ständig gefragt. Aber die erste Reaktion ist immer spannend. Und dann sagen wir, nö, eigentlich nicht. Weil viele denken halt immer nur, das sind halt nur Tatorte, die wir reinigen. Das macht aber ja nur einen Bruchteil von unseren Einsätzen aus, die wir tatsächlich fahren. Viel häufiger sind ja Leichenfunde. Also infolge eines natürlichen Todes wurden halt spät entdeckt. Das macht halt einen viel größeren Anteil unserer Einsätze aus.
Ja.
Ja.
Ja, ist ja im Grunde ist das ja ein Tatort, oder? Deswegen heißt es ja auch so, oder?
Ja, Tatort hat sich halt so etabliert, ne? Eigentlich ist das ein Leichenfundort. Aber klar, wenn jemand lange gelegen hat, dann laufen da auch polizeiliche Ermittlungen. Warum ist er verstorben? Und vor allen Dingen, gerade bei längeren Liegezeiten ist die Person ja gar nicht mehr vor Ort identifizierbar. Das heißt, da muss ja geprüft werden, wer derjenige ist. Und da wird halt ein Fall aufgemacht von der Polizei. Insofern wird die Wohnung ja auch versiegelt. Und in dem Fall ist dann ja natürlich schon ein Tatort. Aber auch wenn da jetzt kein Dritter im Spiel war. Genau.
Ja, krass. Jetzt macht ihr das 16 Jahre und das war euer erster Fall, den du gerade beschrieben hast, ne?
Genau, das war unser allererster Fall.
Und wie war das Gefühl damals, als ihr dann ja quasi den Auftrag Nummer 2 bekommen habt und Auftrag Nummer 3 irgendwie da reinzuschlittern? War das, habt ihr euch Gedanken gemacht, ob das der richtige Weg ist oder ob oder habt ihr seit Fall 1 gedacht, boah, das ist das, worauf wir Bock haben?
Nee, also nach Fall 1 haben wir eigentlich, war für uns das Thema eigentlich gegessen. Wir wollten eigentlich bei uns dann unsere erste Idee, die wir hatten in der Selbstständigkeit, eigentlich fortführen. Aber dann, wie gesagt, kam halt ganz schnell der zweite und der dritte Anruf. Und zu unserem Glück muss ich dazu sagen, dass auch das sehr kleine Aufträge waren. Ich denke mal, wenn wir gleich angefangen wären mit einer faulen Leiche, die lange gelegen hat, dann hätten wir von Anfang an wahrscheinlich gesagt, nee, das ist nichts für uns, das machen wir nicht. Aber wow. die ersten Reinigungen waren halt, ja, so gesehen unser Glück, dass das wirklich nur Blutkontamination waren. Insofern,
würde mir auch schon reichen. Sag mal, was ist eigentlich der größte Unterschied zwischen Krimiserie und der Realität bei euch? Also das gibt ja CSI Wanne Eickel und du weißt ja, das ist ja alles voll. So da im großen Streaming-Portal. Und ist das, kann man sich das so annähernd vorstellen? Oder sag mal, bringen die das so rüber, wie es wirklich ist, oder ist das totaler Humbug?
Also in den meisten Krimis wird ja gar nicht über die Tatortreinigung berichtet oder wird gar nicht gezeigt. Das ist ja so eigentlich ein Punkt, der eigentlich nie stattfindet. Zumindest, ja, da kommen die Ermittler, die ermitteln dann, was ist da passiert, aber da wird ja nie gezeigt, wie wird der Tatort oder der Leichenfund oder wie wird er gereinigt. Am häufigsten werden natürlich gedacht, der Serie der Tatortreiniger gefragt mit Schotti. Das ist eigentlich die Standardfrage, die wir ständig bekommen.
Ja,
ist das wie real? Ja. Und dann sage ich immer, ja, nee, ganz so lustig ist das bei uns nicht. Aber im Prinzip sieht man ja auch gar nicht viel von dem, was Schotti da in der Serie macht. Der kommt ja an, der fängt an zu wischen da und dann fängt an zu sabbeln, ne? Und aber von der Arbeit selber sieht man ja eigentlich gar nicht viel. Nee. Von daher kann man da gar keine Vergleiche ziehen, wie das.
Ja, aus dem Grund fand ich die Serie gar nicht so gut und hab die auch nicht zu Ende geguckt.
Ja, ich fand sie schon amüsant. Also, das nicht,
aber. Na ja, gut, ihr blickt ja so ein bisschen rein. Sag mal, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Kann man sich emotional wirklich an alles gewöhnen oder gibt es Fälle, die euch so wirklich unter die Haut gehen, wo da der Anruf kommt und da heißt es, pass auf, das ist das und das und dann sagt ihr euch, ach nee, eigentlich ist das jetzt, oh, das ist wieder so ein Fall, der ist jetzt nicht so cool. Habt ihr sowas auch?
Boah,
abgebrochen. Wenn du nicht willst, dann antworte ich. Ja, also ganz schlimm finde ich immer, wenn Kinder involviert sind, ne? Wenn wir schon am Telefon erfahren, sind Kinder umgekommen oder Kinder waren halt Augenzeugen oder Jugendliche oder junge Erwachsene haben sich suizidiert. Das finde ich dann immer schon schlimm, ne? Also ich will nicht sagen, dass mich das emotional belastet, aber dann fährt man schon mit einer ganz anderen Einstellung zu diesem Tatort hin, ne? Wir hatten jetzt kürzlich einen Fall gehabt, da hat ein Familienvater seine Frau und seine beiden kleinen Kinder erschossen. Und in so einem Objekt dann zu stehen und wissen, was da passiert ist. Man kann ja auch die Spurenbilder kann man schon ein bisschen ablesen. Man kann schon, auch wenn wir jetzt, wir haben halt viel aus der Presse im Vorfeld erfahren, was da passiert ist. Aber wenn man dann vor Ort ist, dann sieht man am Spurenbild schon, wie das abgelaufen ist oder abgelaufen sein muss. Und das finde ich dann, das berührt einen natürlich schon. Und die Bilder nimmt man dann auch zumindest für ein paar Tage mit nach Hause. Und das muss man erstmal innerlich irgendwie verarbeiten, was man da gesehen hat.
Unterstützt ihr euch da gegenseitig? Sprecht ihr da? Natürlich sprecht ihr darüber, was so passiert ist, weil ihr seid eigentlich immer beide zusammen da. Oder habt ihr noch Angestellte? Das habe ich noch gar nicht rausbekommen.
Ja, also wir hatten über die fast 17 Jahre, die wir jetzt selbstständig sind, immer mal wieder Mitarbeiter gehabt. Der längste Mitarbeiter war 9 Jahre bei uns beschäftigt. Die anderen haben leider nicht so lange durchgehalten. Das liegt aber auch wohl daran, weil sich viele halt was anderes unter vorstellen. Ja, die denken, ach, immer nur Blut und immer nur Spannen und man kommt immer mit Polizei in Kontakt. Aber das ist ja gar nicht so. Das ist ja ein sehr nüchterner Job, sage ich mal. Man kommt da an und hat, ich will nicht sagen, immer dasselbe Bild, aber die Spuren gleichen sich ja schon. Ne? Gerade bei faulen Leichen, da haben halt viele keinen Bock drauf und schmeißen dann ganz schnell wieder hin. Insofern haben wir uns dann bewusst darauf entschieden oder dazu entschieden, dass wir das als Zwei-Mann-Team weiterführen. Mhm.
Und das Emotion, also das spricht das, was euch da bewegt, wo werdet ihr das los?
Ja, dann antworte ich auch wieder. wir sprechen halt viel miteinander, ne? Also, ich muss aber dazu sagen, wir haben von Anfang an eigentlich schon so ein eine professionelle Distanz gehabt zu den ganzen Einsätzen. Ne? Also eigentlich berührt uns da jetzt nicht viel. Was da jetzt passiert ist, das sehen wir manchmal ja auch gar nicht. Ne? Wenn, ich sage immer wieder, wo die faule Leiche, man kommt hin, man sieht, was gemacht werden muss und macht es weg. So, man beschäftigt sich ja dann natürlich nicht so mit dem Menschen, was, wie hat der gelebt vorher und sowas. Und dann insofern belastet mich das persönlich jetzt nicht besonders. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber ich denke mal ähnlich, ne?
Ja.
Ja, sehr gut. Der Job muss ja gemacht werden auch, ne? Und wenn du da mit so einer Einstellung rangehst, ja, dann ist es halt auch am Ende des Tages nur ein Job.
Ja, das ist das, ja.
Tatsächlich, hast du gut gesagt, Tim, ja, das stimmt. Eigentlich ist es ja genauso, wenn wir zu den Rattenbekämpfungen kommen oder die Ratten sind in der Küche oder sind irgendwo im Gebäude selber, der Ekelfaktor ist sehr hoch und die Leute sind natürlich dann alle emotional ganz weit hochgedonnert. Wir sind da ja auch nicht abgestumpft, aber es ist für uns halt auch ein Job, halt, der gemacht werden muss. Ne? Ja, definitiv. Ja. Sag mir mal, wie gefährlich ist euer Job eigentlich? Wenn ich da mal nachfragen kann, da geht das darum, die Mittel, die ihr einsetzt, Infektionen. Wie geht ihr an sowas ran? Das würde mich mal wirklich interessieren.
Ja, also die größte Gefahr ist halt die Infektionsgefahr, die wir haben. Aber da schützen wir uns ja mit PSA, also mit persönlicher Schutzausrüstung. Wir haben ja in der Regel einen Vollanzug an, dann mindestens FFP3-Maske, manchmal auch eine Halbmaske oder eine Vollmaske. Es kommt halt darauf an, welche Arbeiten da halt gemacht werden müssen und wie hoch die Infektionsgefahr ist. Da haben wir halt eine Gefährdungsbeurteilung. Und wenn wir jetzt sehen, die Gefahr ist da höher, dann schützen wir uns halt auch entsprechend besser.
Kriegt ihr da Infos im Vorfeld von irgendwelchen Seiten?
Also bei Wohnungsleichen, die hatten ja in der Regel oder oftmals kaum Kontakt vorher zu anderen Menschen. Die wissen ja gar nicht, was die hatten an Infektionskrankheiten. Dann nehmen wir einfach mal ein grundsätzliches Infektionsrisiko jetzt einfach mal an. Aber sonst selten, dass uns wirklich tatsächlich gesagt wird, die und die Infektionsgefahr, die ist dort vorhanden.
Eine Wundertüte.
Das ist eine Wundertüte, ja.
Erzählt mal über euer Werkzeug. Also ich kann sagen, ich habe damals als angestellter Schädlingsbekämpfer, haben wir auch ab und zu Leichenwohnungen gemacht, sauber gemacht, weil, ja, warum weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall mussten wir ab und an da rein und da mussten wir auch sauber machen. Und ich hatte das Gefühl, dass wir damals einfach nur spartanisch da reingegangen sind, ohne dass wir überhaupt wissen, was wir tun. Mit dem Spachtel musste ich da die Sachen vom Boden kratzen. Und das war für mich immer so ein Gefühl, ey, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier tue. Und ich komme mit dem Messer zur Schießerei, so ungefähr.
Ja, aber im Prinzip ist das bei uns ja auch nicht anders. Ne? Wir kommen auch mit einem Spachtel, wir müssen das auch abspachten. Eine andere Möglichkeit hast du da ja gar nicht. Wenn da jemand lange gelegen hat, da brauchst du gar nicht mit einem Schwamm erstmal anfangen. Da ist erstmal eine richtig dicke Schicht Biomasse, die muss erstmal abgetragen werden. Oftmals sind ja auch noch Maden da, die müssen wir erstmal ja alle absammeln. Und da muss man natürlich auch gucken, weil du fragtest wegen Werkzeuge oder
Mittel, ja, genau, benutzen.
Wenn jetzt jemand lange gelegen hat, ich rede jetzt mal von 2-3 Wochen oder noch länger, dann der läuft ja auch aus, der Leichnam. Und das sickert ja auch in Bausubstanzen ein. Das heißt, mit Abputzen oder Abreinigen ist da ja auch nicht unbedingt mitgeholfen. Da müssen wir oftmals auch den Bodenbelag zurückbauen, den Estrich lokal ausstemmen, Putz ausstemmen. Da gehört schon ein bisschen was zu, dass dann wirklich fachgerecht und vollständig vor allen Dingen zu entfernen.
Du Heiliger.
Ja, okay, dann das heißt ja, geht da auch mit der Makita, also mit dem Stemmeisen und so, habt ihr alles an Werkzeug dann für Eventualitäten am Start?
Ja, also unser Wagen ist gut bestückt. Wir haben ja entsprechend auch einen großen Transporter, weil wir auch weite Strecken fahren. Ist ja nicht alles nur im Umkreis von einer Stunde, die Einsatzorte. Und wenn wir dann feststellen sollten, Mensch, Mist, da fehlt jetzt doch irgendwas. Dann hast du verloren. Ne? Dann musst du wieder zurückfahren und das funktioniert nicht. Also unser Wagen ist wie ich voll ausgerüstet mit allem Möglichen, was wir so über die Jahre so angesammelt haben. Man lernt ja auch nie dazu. Und auch jetzt nach 16 Jahren stellt man fest, Mensch, das Werkzeug, das fehlt dir noch. Und dann zum nächsten Einsatz hast du es halt dabei. Ne?
Also wir hatten ja mal eine Folge gemacht, was hat der Kammerjäger auf dem Auto? Da hat haben wir so Checklisten am Start oder der Tim hat da ja so ein, ne? Und habt ihr sowas auch? Führt ihr sowas mit? Oder pass auf, Faulleiche brauchen wir das. Suizid brauchen wir das. Oder ist das alles so ein Standard, den ihr auf dem Auto habt?
Standard. Also wir rüsten, Ja, wir rüsten unseren Wagen ja nicht auftragsspezifisch. Unser Wagen ist immer voll gerüstet. Zumindest unser Haupteinsatzfahrzeug. Wir haben, ich habe ja auch schon mal eine Folge gemacht über Autowerbung. Und wir haben auch an unserem Haupteinsatzfahrzeug, der ist beschriftet, der Wagen. Und aber natürlich gibt es auch Einsätze, wo es dann heißt, bitte ohne Autowerbung. Es gibt natürlich auch Fälle, wo ich sage, okay, das sehe ich ein. Ne? Dann das ist halt ein normaler PKW, das man dem nicht ansieht. Das sieht nicht mal aus wie ein Handwerkerfahrzeug. Das ist ein Kombi. Mhm. Und den müssen wir dann halt auftragsentsprechend beladen. Aber ansonsten ist unser Haupteinsatzfahrzeug ist immer voll bestückt.
Ja, ist auch wie bei uns im Grunde, ne, Sven? Wir sind ja auch den ganzen Tag unterwegs und wenn irgendwas zwischendurch einfach mal reinkommt, damit du einfach ausgestattet bist, hast du auch alles am Start.
Das ist wünschenswert, ne, was wir alles haben. Sag mir mal, habt ihr auch Berührungspunkte, wenn es zu so einem Einsatz kommt, dass da eventuell auch Angehörige noch stehen und so Fragen wollen, sag ich jetzt mal stumpf?
Das hatten wir schon öfters gehabt, dass gerade wenn sich irgendwie der Partner selbst das Leben genommen hat, dass auch ganz häufig dann noch die Frau vor Ort ist oder gegebenenfalls die Kinder, also wenn die Kinder erwachsen sind, dass die dann halt auch vor Ort sind und wir dann auch ein Stück weit quasi so ein bisschen die in der Trauer begleiten. Also wir reden dann mit denen und versuchen so ein paar tröstende Worte zu finden und ja, wir wollen dann halt helfen und der erste Schritt ist dann ja eben halt, dass wir die Spuren beseitigen dann.
Ja, wir sind ja keine ausgebildeten Trauerbegleiter und sowas, ne? Unsere Maßnahmen, sag ich mal, sind auch sehr begrenzt in der Psychologie. Aber allein schon, dass die Angehörigen über den Verstorbenen oftmals noch erzählen können, das hilft in der Akutphase schon, denke ich mal. Die erzählen uns teilweise die ganze Lebensgeschichte von den Verstorbenen. Wie ist der aufgewachsen und wie ist das letztendlich dazu gekommen, dass er sich das Leben genommen hat? Und ich denke, dass es zumindest in der Akutphase den Angehörigen schon hilft, zumindest ein bisschen Ballast von der Seele zu reden, ja.
Na, hilft viel, ne? Reden hilft ja viel. Ah, ja, doch, da bin ich da total bei euch. Sag mal,
Ihr macht hier die Wohnung auch leer? Also, seid ihr dann quasi auch ein Entrümpelungsdienst sozusagen? Also, weil ich kenne das aus Fällen, dass wir da auch reingegangen sind und die Bude komplett entrümpelt haben. Wie so Messi zum Beispiel, der komplett alleine gelebt hat und verstorben ist in der Bude, dass wir dann die Wohnung besenrein oder gereinigt übergeben haben.
Ja, es kommt halt drauf an, wie der Auftrag lautet, ne? Oftmals, wenn wir die Aufträge von Wohnungsverwaltung kriegen, die sagen, macht alles. Also macht die Wohnung leer, klar. Dann werden die auch geräumt, ne? Und wo du sagtest gerade, Messi-Wohnung, klar, die bereinigen wir auch. Wir haben sehr viele Messi-Haushalte und die werden auch dann von uns dann geräumt.
Oh, da lernst du ja, ich glaube, da lernst du, oder ihr habt wahrscheinlich schon sehr viele Fälle gehabt, wo ihr dann auch ein bisschen mitlesen konntet, wie der Mensch gelebt hat, ne?
Ja, natürlich sieht man das.
Was
ne?
das für eine Person war oder also das fand ich immer das Bedrückendste, wenn ich in solchen Wohnungen war, dass ich quasi anhand der Sachen, die da rumlagen, den Mensch so ein bisschen kennengelernt habe, obwohl er nicht mehr da war.
Ja, ich persönlich mache mir gar nicht so einen Kopf drum, muss ich ehrlicherweise sagen. Katrin ist da ein bisschen anders. Die guckt dann schon, Mensch, guck mal, der hat das und das Problem gehabt oder der hat der so und so gelebt oder der hat Kinder gehabt oder ich muss ganz ehrlich sagen, ich blende das aus, ne? Das soll jetzt nicht irgendwie gefühlskalt rüberkommen, aber für mich zählt halt nur das Praktische, was gemacht werden muss. Ja, ich halte mich mit so Nebensächlichkeiten. Damit halte ich mich jetzt eigentlich nicht auf.
So, jetzt komme ich wieder ums Eck. Pass auf. Kann man diesen Job machen, ohne ein gewisses Maß an Humor zu entwickeln?
Ja, also wir haben schon Spaß auf der Arbeit, das muss ich sagen. Also wenn die Angehörigen vor Ort sind, dann arbeitet man in Stille, sage ich mal. Dann redet man auch gar nicht viel. Aber gerade jetzt bei Aufträgen, wo kein Angehöriger vor Ort ist, dann haben wir auch schon Spaß bei der Arbeit. Wir reden viel, wir hören sogar auch Musik, wir hören auch gute Laune Musik. Auch wenn Katrin jetzt wieder schimpft.
Was denn? Ich fand das total cool, weil ich gesagt, wir haben jetzt hier, sind am Saubermachen und wir hören euren Podcast.
ja, das haben wir tatsächlich. Also ich habe jetzt erst spät gemerkt, dass ihr einen Podcast habt. Das habe ich gar nicht am Anfang mitgekriegt. Ich glaube, ich bin erst bei Folge, weiß ich gar nicht. 20 eingestiegen oder sowas. Und dann haben wir auch, haben wir alles dann am Stück dann auf der Arbeit weggehört.
geil.
Aber wir hören auch viel, viel Ballermann-Musik, viel Après-Ski-Hits. Also das macht dann schon Laune dann auch, ja.
Ja, das ist ja ein Hammer. Sag mal, wir haben ja in unserer Branche ja auch mit Vorschriften zu tun, ohne Ende, Veränderungen, ach, Gesetzesgebungen hast du nicht gesehen. Sag mal, habt ihr da bestimmt auch mit zu knusen, dass gewisse Sachen vor 16 Jahren einfacher waren, die jetzt etwas schwieriger geworden sind in der Umsetzung, weil was weiß ich, Mittel weggefallen sind oder irgendwelche Richtlinien gekommen sind. Ja, ihr müsst jetzt das jetzt nicht mehr so machen, wie das müsst ihr jetzt nicht mehr so machen und das ist alles, der Aufwand ist jetzt größer geworden. Habt ihr da große Veränderungen? Also wir spüren das in unserem Job ja schon sehr stark. Ne?
Ja, also die Hygiene ist ja so ein permanenter Lernprozess, auch in der Fachwelt. Und wir richten uns ja nach dem Robert-Koch-Institut, gerade was auch die Desinfektionsmittel angeht. Also müssen halt RKI gelistet sein. Es war eigentlich nicht immer erforderlich, weil die müssen ja eigentlich nur eingesetzt werden, wenn wirklich ein entsprechend hohes Infektionsrisiko vorherrscht. Aber wir nutzen grundsätzlich RKI gelistete Desinfektionsmittel. Ja, und auch die Verfahren, die ändern sich ja, ne? Also früher hat man, ich glaube vor 16 Jahren war es noch so, dass man einen Desinfektionseimer hatte, ein Desinfektionstuch, man geht rein und ja, heutzutage wirft man es halt ab. Ne? Man geht mit dem Tuch rein, wischt es weg und wirft es ab. So. Und damals war es halt noch ein bisschen, waren die Verfahren halt noch etwas ja, einfacher gehalten, sage ich mal.
Da haben wir mit einem Lapp drei Aufträge gemacht, oder?
nee, das nicht. Aber wie gesagt, wenn der Bereich, wenn der Bereich gereinigt ist, so auch wenn er sauber ist, früher durftest du halt mit dem, haben halt ein Zwei-Eimer-Verfahren gehabt. Also ein Eimer war die Desinfektionslösung, andere war zum Ausspülen, dann gehst du wieder in die Desinfektionslösung rein und konntest wieder raufgehen. Das ist heutzutage so gar nicht mehr zulässig. Das heißt, du hast einen Eimer, gehst mit einem Einwegtuch da rein, wischst die Fläche über und danach wirfst du das Tuch ab. So, und früher war das Zwei-Eimer-Verfahren. Aber wir haben jetzt nicht so mit Bürokratie, denke ich mal, zu tun, wie ihr in eurer Branche. Das Gott sei Dank nicht.
Hatten wir ja schon mal so eine nette Folge. Ne? Gab es da mal Situationen, in denen ihr etwas Unerwartetes gefunden habt? Eigentlich, ich sage jetzt mal, Standard Faulleiche und ihr seid reingekommen und das war dann ganz was anderes. Also im Grunde genommen das, was der Auftraggeber euch gegeben hat, ihr seid hingefahren und habt etwas völlig Unerwartetes antreffen dürfen.
Gutes Beispiel. Wir hatten vor kurzem einen Auftrag bekommen von einer Wohnungsverwaltung. Der Mieter war für mehrere Wochen nicht in seiner Wohnung gewesen. Der hat aber ein Fenster auf Kipp gelassen. Und dann hieß unser Auftrag am Telefon nur, fahrt mal bitte eben hin. Der Mieter ist nach Hause gekommen. Als er nach Hause gekommen ist, lagen da ein paar Fledermäuse in der Wohnung. Mittlerweile verendet. Hat schon gestunken wie Sau. Ja, und gesagt, gut, dann planen wir für heute Nachmittag noch ein. Fahren wir hin. Ja, kommen wir an. Waren es knapp 200 Fledermäuse, die da in der Wohnung verendet sind.
Wie kommen die
Fledermäuse?
Ja.
Der auch der Sachverständige, der vor Ort war, der hat gesagt, der hat sowas noch nie gesehen, dass da eine Wohnung durch ein Kippfenster Fledermäuse erstmal in der Masse reinfliegen und auch den Weg nicht wieder rausfinden. Das war wohl so gewesen, in einer Nachbarschaft wurde ein altes Gebäude abgerissen, wurde halt nicht richtig geguckt und da waren wohl die Fledermäuse auf dem Dachboden gewesen und sind dann halt geflüchtet. Und der Sachverständige sagte, dass wohl eine Fledermaus durchs Kippfenster rein ist, hat dann halt irgendwie seine Rufe abgegeben und die anderen Fledermäuse sind alle hinterher geflogen. Aber irgendwie haben sie den Weg nicht wieder rausgefunden. Und das war schon ein Auftrag, wo wir gesagt haben, okay, wir kommen da mal morgen wieder und planen den ganzen Tag ein. Und den brauchten wir auch, weil die lange überall, also Zwergfledermäuse kennt ihr mit Sicherheit, sind gar keine großen Tiere, die sind richtig klein und die sind wirklich in jede Spalte, in jede Kiste waren sie drin und die mussten wir erstmal überall suchen. Der Sachverständige war vorher schon da gewesen, hat die Tiere gesichert, aber der denkt sich alle gefunden. Also als wir dann da waren, wir haben bestimmt noch an die 10, 20 Stück gefunden, die sie verkochen hatten. Ne?
Also ja, so ein Kippfenster ist ja auch wie so eine Art Reuse, ne? Also kommst du rein, aber raus ist halt ein bisschen schwieriger.
Ja, das mag so sein. Ich weiß das nicht. Aber das war so ein Auftrag, das hätte ich jetzt in dem Umfang, was uns am Telefon gesagt wurde, so ein paar Fledermäuse liegen da, das habe ich jetzt nicht gerechnet, nee.
Okay. Welcher Einsatz hat euch beiden oder einzeln gesehen am meisten geprägt?
Jetzt belastend meinst du jetzt, oder?
Na, was oder, so oder ja, kannst du sehen, wie du möchtest, wo du sagst, Mensch, der ist mir so hängen geblieben, den, der kommt immer noch mal wieder, der ploppt immer noch mal wieder auf.
Ja, oder da habe ich richtig viel gelernt, auch unternehmerisch, habe mich voll verkalkuliert oder was auch immer.
Oh. Hm. Ja, so im Prinzip sage ich mal, wir behalten die Aufträge, ist wahrscheinlich auch so eine Art Schutzreflex so vom Kopf her, ne? Also sobald die Aufträge abgearbeitet sind, dann bist du eigentlich schon gedanklich wieder beim nächsten Auftrag, ne? Du schreibst noch die Rechnung und wartest und kontrollierst den Geldeingang, aber dann war's das für dich eigentlich. Aber es gibt immer mal wieder Aufträge, die so, ja, bestimmt im Kopf hängen bleiben, einfach weil sie so von der Masse herausstechen, weil sie besonders waren. Das genau. Ist dann, ja, das ist halt auch die Art und Weise, wie sich Menschen das Leben nehmen. Das ist manchmal echt skurril, auf was für Ideen die kommen. Wir hatten mal einen Fall gehabt, da hat sich ich will jetzt keine Anleitung geben oder sowas, wie der das gemacht hat, aber da hat einer sich mit einer Kreissäge das Leben genommen. So, und das da aussah, wirklich, das ist unglaublich, wie das da aussah. Oder auch wenn sich die Leute versuchen zu suizidieren mit einer Klinge oder sowas, die rennen ja noch durch die ganze Bude, ne? Das sind Spurenbilder, die, da denkst du, das ist ein Schlachtfeld, wo die man geschlachtet. So sieht es teilweise wirklich aus. Aber,
Ja, glaube ich.
Oh, nee, das ist, ja, gut, ja.
Wie ist denn das, wenn ihr, ja, jetzt, habt ihr ja Berührungspunkte mit unserem Job. Wenn dann, weiß nicht, Speckkäfer fliegen. Wie handhabt ihr das?
Also, die Maden, die finden sich ja hauptsächlich erstmal auf der Biomasse, wenn wir kommen. Die Biomasse nehmen wir ja auf und entsorgen die dann, zusammen mit den Maden, aber viele Maden sind da mittlerweile schon abgewandert. Die gehen in jede Ritze rein. Man findet selbst in Steckdosen findet man die wieder oder Lichtschalterdosen hinter Fußleisten im Spalt zwischen Estrich und Wand. Überall sitzen die ja unter Mobiliar. Du kommst ja auch gar nicht überall ran. Ja, also die Möglichkeiten, wo wir haben, da saugen wir die noch ab in den letzten Wand und Estrich, den Spalt, da saugen wir das noch teilweise ab. Ja, der Kunde wünscht halt immer, wenn ihr fertig seid, dann muss alles fertig sein. So.
Aber ja, oftmals ist das so. Geht ja von der Biologie der Fliegen gar nicht.
Nee, das heißt, wir gehen wieder raus. So, nach zwei Tagen kriegen wir einen Anruf, wir sind wir alles voll Fliegen und alles Maden. Und ich sage, ja, wir müssen den Zyklus einmal durchlaufen lassen. Wir stellen dann auch UV-Fallen auf für die adulten Fliegen, dass sie da reingehen. Aber im Prinzip müssen wir einmal den ganzen Zyklus durchlaufen lassen. Das ist so. Anders geht das nicht. Und dann muss der Kunde das auch in Kauf nehmen, dass es erst nach 2-3 Wochen halt wirklich auch von den Insekten her erledigt ist.
Ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass die Leute das nicht verstehen, was da in der Biologie der Tiere, in dem Entwicklungszyklus, was dahinter steckt. Dass das nicht mit Fingerschnips funktioniert.
Nee, ganz am Anfang, als wir die erste V-Leiche hatten, da waren wir auch so tatsächlich ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ne? Da haben wir gedacht, ja, dann müssen wir mal einen Schädlingsbekämpfer anrufen, dass der hier was macht gegen die Maden. Wir waren ja völlig unvorbereitet so jetzt. Und er sagte am Telefon, ach, für Maden, da komme ich nicht raus. So, lasst euch irgendwas einfallen. So, und ja. Wir hatten halt irgendwie gedacht, gut, der bringt da sein Mittelleben aus und dann ist das erledigt. Aber das ist ja nicht so, ne, wie ihr wisst.
Ja, genau. Und wenn ihr da jetzt Speckkäfer hast, wie geht ihr damit um? Weil das ist ja im Grunde ist ja genau das Gleiche.
Ja, Speckkäfer ist ja tatsächlich, die überleben ja noch relativ lange noch, ne? Bis da wie ich das Problem behoben ist, dass da. Da ist schon der neue Mieter erst so wieder drinne, dann geht das Problem von vorne los, absolut. Dann bringt er wieder Fraßmaterial rein. Da sagen wir dem Auftraggeber, da muss er einmal professionelle Hilfe holen durch den Schädlingsbekämpfer. Da können wir ihm jetzt in der Akutphase nicht helfen.
Ja, ich persönlich hasse solche Aufträge, weil von dir auch erwartet wird, du kommst da hin und das Problem ist dann zickzack weg. Und es ist einfach nicht möglich, da eine Soforthilfe zu gewährleisten. Und im Grunde ist das so, dass dann auch Wochen später die Tiere dann noch aus den Türzagen heraustreten oder ne, wie auch immer. Je nachdem, was für eine Speckkäferart es ist, bohren die sich ja auch in die Bausubstanzen. Und du findest halt nicht alles. Das ist einfach.
Nee, wir reißen ja auch dann ganz auf den Laminatboden und sitzen ja auch in der Trittschalldämmung. Die fressen sich da ja überall durch, auch die Larven. Die machen sich ja richtige kleine Gänge da rein. Und aber trotzdem, du kriegst die alle einfach nicht alle raus, auch mechanisch nicht. Selbst wenn wir alles rausreißen würden, die sitzen ja auch im Estrich, unter der Estrichdämmung sitzen die auch. Da kommst du ja gar nicht ran. Ja,
genau.
Und der Kunde ist wieder ungehalten, wenn er wieder was sieht und so viel Geld zahlt und es ist kein Ende hier.
Aber wir kommunizieren das mittlerweile schon, ne, im Vorfeld. Wir sagen, pass auf, wir machen unsere Arbeit hier vernünftig. Trotzdem musst du halt damit leben, dass halt noch Fliegen nachkommen.
Ja.
Deswegen stellen wir ja auch noch diese UV-Fallen auf.
Ja, das ist allein das Wichtigste.
Allein schon das, was die an Dreck machen, die Fliegen, die wieder neu durchkommen. Wir reden ja nicht von 100 Fliegen, das sind ja teilweise tausende Fliegen, die da in so einer Leichenwohnung sind. Die Wände sind schwarz. Die waren vorher mal weiß. Allein vom Fliegenkot. Die Fenster, du kannst gar nicht mehr durchgucken. Die sind so zugeschissen, sage ich mal. Also das ist, wie ich, was sie da an Verunreinigung einbringen, das ist schon enorm, ne?
Ja. Nee, aber Kommunikation ist das Wichtigste. Aufklärung im Vorfeld, damit dann am Ende keine Überraschungen oder unerwarteten Dinge passieren. Die Erwartungshaltung des Kunden einfach komplett dahin mitnehmen, wo der Weg auch hingeht. Das ist das Wichtigste, denke ich auch. Mhm. Was für Schädlinge seid ihr denn außerhalb von diesen Nekrophagen schon mal begegnet in so einer Wohnung? Hattet ihr auch schon Fälle, wo dann, weiß ich nicht, auch Ratten schon mit in der Bude gelebt haben?
Und sich von der Leiche ernährt haben.
Ja, das eher weniger, das haben wir schon, aber bei Messi-Wohnungen halt, ne? Da sind halt auch oft dann Nagetiere, also Mäuse, Ratten, die Müllberge gehen bis unter die Decke. Das ist ja enorm, was da an Versteckmöglichkeiten ist. Aber dass wir jetzt in einer normalen Leichenwohnung jetzt irgendwie Ratten hatten oder was, das hatten wir so jetzt noch nicht. Aber Messi-Wohnung halt, klar.
Mhm. Ja, das ist natürlich die Frage, wie kommen die denn da wieder rein, ne? Durch die Toilette und gut ist. Ja, also das habe ich ja jetzt gerade hier gehabt. Nicht Messi-Wohnung, aber immer die Toilette. Und da war halt jemand, der fand das total toll. Das war keine Messi-Wohnung. Der hatte nur Spaß daran, diese Ratte halt zu füttern mit Tablettenkäse. Und hat das auch regelmäßig getan und ist dann ausgezogen. Und dann hat der Vermieter mich angerufen, hat mir die Story erzählt. Ich sage, komm, ich sag's, glaube ich, hinten und vorne nicht. Bin da hingefahren, ich kann dir das sagen. Du konntest die Uhr danach stellen, dass diese Ratte aus dieser Toilette geguckt hat und dich diesen Käse abgefordert hat. Ja, ist egal. Also die Wohnung, Messi-Wohnung, würde ich behaupten, Toilette und vielleicht eine Undichtigkeit, irgendein Rohrsystem. Aber das haben wir ja schon 100 Mal rauf und runter erzählt, glaube ich. Ne?
Also ich würde sogar eher vermuten, dass die durchs Kippfenster kommen. Wir haben ganz oft auch Räume, wo die gar nicht mehr begehbar sind, wo seit 20 Jahren das Fenster auf Kipp ist oder teilweise sogar ganz aufsteht. Im Winter wie im Sommer ist das Fenster da ganz auf. Ich vermute auch mal schon fast, dass das die Tiere dadurch kommen. Also in vielen Toiletten würde ich mal sagen, da kommt gar nichts mehr durch. Die sind, das haben wir ganz oft bei Messi wohnen, die sind bis oben hin voll mit Fäkalien. Die können ja auch kein Techniker rufen, wenn das Klo verstopft ist oder sowas. Die machen ihr Geschäft dann weiter, kommt halt keiner. Und immer ist das Klo bis oben hin voll. Und wenn das nichts mehr reingeht, dann suchen sie sich irgendwelche Töpfe oder Vasen und erledigen ihr Geschäft da drin. Ne? Du findest in der ganzen Wohnung findest du teilweise Fäkalien. Oder irgendwelche Behältnisse, wo Fäkalien drin sind.
Und das ist doch, was Sergei auch erzählt hat. Oh, ja, Leute, mach mal doch.
Wir haben es ja auch schon gehabt, dass Ratten durchs Kippfenster gegangen sind. Das war eine Küche. Und dann blieben die aber in diesem Spalt von dem Fenster, die sind da runtergerutscht und da dann im Fenster quasi.
Ja, hat Sven ja auch erst gehabt mit so einem Marder, glaube ich, ne? Hast du irgendwie so ein Video gepostet? Ja, genau. Also, das haben wir auch schon gehabt, dass die Ratten sich quasi im Fenster erhangen haben.
Oh, also das ist unglaublich. Ja. So, sag mal, gibt es Missverständnisse mit eurem Job, wo ihr jetzt mal mit gerade rücken wollt, wo ihr sagt, Leute, das ist nicht so, das ist nämlich so. Etwas gerade rücken, es gibt ja auch Vorurteile oder weiß der Geier was in eurer Branche eventuell. Gibt es das? Da habt ihr jetzt die Chance zu sagen, hey Leute, das ist jetzt so richtig und nicht das, was da im Fernsehen erzählt wird. So als Beispiel. Gibt es sowas?
Schöne Frage. Ich jetzt so aus dem Stegreif gar nicht sagen, wüsste ich jetzt gar nicht. Okay. Vielleicht im Nachgang fällt mir was ein, aber jetzt so spontan wüsste ich jetzt nicht, was so ein klassischer Mythos ist, den ich irgendwie aufdecken müsste.
Also wir haben jetzt den Typen mit der Flöte aus Hameln, ne?
Ja.
Den haben wir ja am Start. Ja, cool. Tim, hast du noch Fragen?
Ja, also nochmal die Brücke zur Schädlingsbekämpfung zu schlagen. Habt ihr denn da auch Schädlingsbekämpfungsmittel auf dem Auto? Oder wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da irgendwelche ja, Sachkundeschulungen oder arbeitet ihr dann, wenn es zu einem Fall kommt, wo dann wirklich Schädlingsbekämpfungseinsatz erfolgen muss, auch akut, um da überhaupt drin arbeiten zu können, wie bei einem harten Fliegenbefall oder so, dass da die Bude einmal schnell ausgenebelt wird? Oder erzählt mal.
Ja, also wir dürfen ja keine Schädlingsbekämpfung machen, das wisst ihr ja auch. Ne? Ohne entsprechende Sachkunde darfst du die Arbeiten halt auch nicht durchführen. Ich muss dazu gestehen, wir haben halt unsere Einwegbehälter, wo wir unsere kontaminierten Abfälle entsorgen. Da schmeißen wir auch die Maden damit rein. Wir haben regelmäßig das Problem gehabt, dass die, obwohl die Behälter sind, sie haben so einen Dichtring, so einen Klebering, wenn du den zumachst, der kiste nicht wieder auf. Sie sind auch komplett verklickt. Die gehen so in die Verbrennung nachher rein, aber die Maden finden trotzdem den Weg immer wieder raus. Die drücken den Deckel da irgendwie hoch und kommen. Wir haben schon oft gehabt, dass wir den Wagen nochmal, unser Fahrzeug voll mit Maden haben, weil die da den Weg wieder rausgefunden haben durch den Eimer. Und wir haben, anfangs haben wir da immer Ader drauf gesprüht, ne? Dass die einfach kaputt gehen. So, dass wir das Problem nicht haben. So, die Möglichkeit haben wir jetzt halt nicht mehr. Und aber auch in der Wohnung. Nee, also eine Schädlingsbekämpfung führen wir gar nicht durch. Wir führen eine Entwesung durch, aber rein mechanisch. Das heißt, dass wir die Maden halt mechanisch aufnehmen, aufsaugen, mit einem Kehrblech aufnehmen und die Ritzen alle aussaugen und die adulten Fliegen halt mit einem UV-Gerät wegfangen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch schon ein Graubereich ist, dass wir es auch nicht dürfen. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie muss man dem Kunden helfen. Ich kann nicht für jede Kackfliege, die da mal rumfliegt, im Schädlingsbekämpfer kommen lassen.
Warum denn? Also, das ist selbstverständlich.
Aber unser Job nicht, Herr Prodi, wir wollen auch was tun. Nein. ihr habt da sicherlich auch, denn letzten Endes ja eine Telefonnummer von Berufskollegen von unserer Seite aus, die ihr anruft, so pass auf, ruft den und den an, die müssen hier erstmal durch. Und das ist ja, sag ich mal so, das Einfachste. Kann ich mir so vorstellen.
Also unser Bereich ist ja relativ groß. Und wir haben jetzt keinen bestimmten Schädlingsbekämpfer, der alle unseren gesamten Einsatzgebiet abdeckt. Ne? Wir haben ja ein gesamten WCMs-Gebiet. Unser weitester Einsatz war, glaube ich, Lüneburg. Und wir haben jetzt keinen Schädlingsbekämpfer, der unseren gesamten Einsatzgebiet abdeckt. Also wenn jetzt wirklich so eine Schädlingsproblematik ist, wie jetzt den Speckkäfer, dann sagen wir dem Kunden, er muss da halt eben sehen, dass da ein Schädlingsbekämpfer entsprechend kommt. Aber okay. Wir haben jetzt keinen in der Hinterhand, wo wir sagen würden, ruf den mal an. Das haben wir nicht.
So, warte mal, ich habe hier noch, warte mal, tü. Welchen Rat würdet ihr Menschen geben, die in eure Branche einsteigen möchten oder sagen, was die da erzählen, da habe ich richtig Bock drauf. Was wollt ihr denen mitgeben? Gibt es da was, wo ihr sagt, Leute, so einfach ist es nicht? Denkt da und da dran. Habt ihr da vielleicht einen Tipp oder so ein für Leute, die sich dafür interessieren?
Erstmal die Vorstellung. Oder auch Katrin. Erzähl du mal. Vielleicht gibt's da ja noch einige Frauen da draußen in der Welt, die Bock haben, Tatortreinigerin zu werden.
Ja, erstmal muss man ja mit den Gerüchen zurechtkommen, ne? Also, wenn da jemand gerade im Sommer ziemlich lange gelegen hat, gerade für viele Frauen, ich denke, sind die Gerüche nicht so angenehm. Also, auch die ganzen Krabbeltierchen, sage ich mal, die dann da unterwegs sind. Damit muss man erstmal zurechtkommen.
Ja, aber auch die Vorstellung, wenn ich mal kurz dazwischengrätschen darf, die viele haben. Viele denken, da ist halt immer nur Blut. So, aber die sehen irgendwo oder hören, oh, Tatortreiniger, das ist geil, das will ich machen. So, und dann wie bei unseren Mitarbeitern, die kommen dann mit, die machen das vielleicht 3-4 Wochen und dann haben sie sowas von die Schnauze voll, weil sie einfach die falsche Vorstellung haben. Also wenn jemand, wie ich, vorhat, sich als Tatortreiniger selbstständig zu machen, macht euch wirklich schlau, was das auch bedeutet. Ne? Also es sind nicht immer nur Blutkontamination. Das sind halt auch mal Leichenflüssigkeiten. Und man muss auch schon das handwerkliche Geschick haben. Also nur weil man, sag mal, so schnippisch jetzt mal, nur weil man Lappen schwingen kann, heißt das nicht, dass man da einen super Job machen kann. Wenn man keinen Stemmhammer bedienen kann oder keinen Bohrhammer, dann
auch die körperliche Arbeit, ne? Also da im Hochsommer dann bei, ich sag mal, wenn es draußen 30 Grad sind, im Vollschutz, dann im vierten Stock irgendwo zu stehen und da dann, ich sag mal, die Überbleibsel wegzumachen, also das muss man hinkriegen.
Oh ja, wir hatten mal einen Auftrag gehabt in der Dachgeschosswohnung im Hochsommer. Ich habe da mal die Temperatur gemessen. Wir haben da insgesamt, glaube ich, 6 Stunden im Vollschutz gearbeitet. Und es ist auch nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Man klebt sich auch komplett ein. Und dann dachte ich mir eben, ach, jetzt machen wir eben kurz Pause, geht was trinken. Wenn du eingeklebt bist im Vollschutz, dann bist du aber auch erstmal beschäftigt. Und da waren, ich glaube, 45 Grad in der Wohnung um dem Dachgeschoss oben und du gehst kaputt da oben. Wirklich, du gehst kaputt, du dehydrierst ja, wir haben ja auch, je nach Auftrag haben wir auch Gummistiefel an, die konntest du wirklich auskippen. Die waren voll Schweiß.
Glaube ich. Oder auf der gesetzlichen Seite darfst du ja gar nicht 6 Stunden am Stück im Vollschutz arbeiten.
Nee, aber wie gesagt, was willst du denn machen? Ja. Also ja, ich weiß. Praxis und Theorie ist was anderes. Ne? Dadurch, dass wir ja nur, wir beide jetzt nur selber sind, sag ich mal.
Ja, mal beißen, ne?
Durch.
Ja, na, was denn? Immer mal beißen, ne? Das ist ja nun mal so.
Ja.
Stup, ne? Und ne, die ganzen, ja, die Gesetze hin und her, ja.
Und das ist ja auch nochmal was anderes, wenn du wirklich eine eigene Firma hast und die Aufträge ausführst, als wenn du ein Angestellter bist.
Das habe ich von unseren Mitarbeitern noch nie verlangt, dass sie so arbeiten wie wir, ne? Also die haben ihre gesetzlichen Pausen gehabt, klar, aber du als Unternehmer denkst halt anders, ne? Zeit ist Geld und du willst den Auftrag fertig haben und ziehst das dann durch, ne?
Ja, ganz genau, das ist es. Das kennen wir. Ne? Einfach mal. Ja, und dann hörst du das ganze Gejaul auf der anderen Seite an, ja, ich könnte doch, aber mir steht das und das zu. Ja, deswegen hadere ich ja immer, ne? Ist egal. Ich finde das gut, ich ziehe einen ganz großen Hut vor euren Job.
Also, ja, seid ihr denn aktuell auf der Suche nach Mitarbeitern oder wollt ihr alleine bleiben? Oder sagt ihr, kommt gucken, wenn ihr Bock habt, weil ich glaube, Aufträge sind genug da, oder? Und dann geht in der Zukunft, was ist denn eure, nochmal, bevor ihr die Frage beantwortet, was ist eure Einschätzung für die Zukunft? Werdet ihr mehr Aufträge kriegen?
Ich denke, ja.
Mhm. Ja, genau.
Die Menschen distanzieren sich ja immer mehr voneinander.
Mhm. Ja, also dieses einsame Wohnen, also jeder, wir haben ganz oft, der kennt den Nachbarn gar nicht mehr. Also da weißt du gar nicht, wer nebenan wohnt. Und allein, das nicht zu wissen, dass du keinen Kontakt zu den Nachbarn hast, das wird ja immer mehr. Also Leute ziehen aus, Leute ziehen ein. Früher bist du immer hingezogen, hast dann mindestens 10 oder 15 Jahre gewohnt. Heutzutage ist ja manchmal ein Kommen und Gehen. So, wenn du beruflich halt viel umziehen musst, dann weißt du ja halt nie, wer neben dir wohnt, so wirklich. Insofern denke ich schon, dass gerade unentdeckte Todesfälle, wenn jetzt keine Angehörigen da sind, schon mehr werden. Es dauert ja auch immer, bis die Leute ja niemanden anrufen, ne? Also das ganze Treppenhaus kann schon stinken, selbst die Maden, die können ja schon im Treppenhaus rumrennen. Es interessiert ja keinen.
Nee, nee.
Ja.
Entschuldigung. Alles gut. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, nee. Genau, das interessiert ja erst, wenn die Mahnen durchs Türblatt dann in die eigene Wohnung kommen. Dann rufen die an. Ne?
Und von der Altersentwicklung her, dass wir immer mehr ältere Leute haben werden, was ist da, eurer Meinung nach ja quasi ein Weg, den wir in unserer Gesellschaft hier gehen mit dem demografischen Wandel, der eure Branche ja zum Wachstum bringt, sag ich mal so, makaber wie es ist.
Ja, wie gesagt, die Leute werden ja älter, wie du schon sagst, und viele bleiben halt auch lange zu Hause wohnen und irgendwann verstirbt ein Mensch halt auch, ne? Das ist ja der Lauf der Dinge. Irgendwann verstirbt jemand, immer. Aber irgendwann musst du sterben, so rum.
Wir haben mittlerweile aber auch ganz viel junge Leute, ne?
Das wollte ich nicht. Kriegt ihr das mit, dass so die Suizidgeschichten angestiegen sind? Das wird ja immer gern im Fernsehen ja viel erzählt. Das ist ja gar nicht so. Ich finde, dass die Einsätze, die ich mitbekomme, dass da wirklich viele junge Menschen sind, die irgendwie so einen blöden Knacks haben. So. Und die auch ganz komisch sprechen und eigentlich irgendwie in so einem Tief hängen. Und was ich damit eigentlich fragen will, ist, die Selbstmordrate, ist die bei euch irgendwie gestiegen? Kriegt ihr sowas mit? Im Gegensatz vor 16 Jahren, habt ihr da mehr mit zu tun oder ist das gleichbleibend?
Also wir führen ja intern keine Statistiken. Aber so rein vom Gefühl her definitiv gestiegen. Das ist auch immer ein bisschen so jahreszeitenabhängig. Ne? Im Sommer hast du halt viele faule Leichen und im Winter hast du halt immer mehr Suizide. Das war schon immer so, seitdem wir selbstständig sind. In den dunklen Monaten scheint da wohl die Suizidrate zu steigen, aber auf die Frage nach jungen Leuten, ja, das stellen wir auch fest. Manchmal bekommen wir auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichten mit, ist halt Mobbing, ne? Also auch junge Menschen, die sich suizidieren aufgrund Mobbing, das hat schon deutlich zugenommen. Gerade jetzt in der Welt von Social Media und Internet, das ist gegenüber von 16 Jahren schon ein Unterschied. Das merken wir schon, dass auch junge Leute, die haben so viele depressive Menschen anscheinend. Ich glaube nicht, dass es vor 16 Jahren schon so war. Glaube ich nicht. Vom Gefühl her.
Glaube ich auch nicht.
Ist genauso. Also da, was man da so mitbekommt, dann denke ich mir so, Mensch, du kommst da gut gelaunt rein, willst deinen Job machen und dann sitzt da jemand, der ist eigentlich 18, 19 oder was und ist völlig in sich gekehrt und ist völlig, Ja.
Ich glaube tatsächlich, dieses Social Media Gedönse heute ist ja der Druck auf die Heranwachsenden ist einfach echt riesig, ne? Ich glaube, daran liegt das.
Ja, denke ich auch.
Also jeder zeigt, wie toll sein Leben ist und was in Wirklichkeit sicher nicht immer stimmt. Und ich glaube, da sind dann auch viele sehr, ja, neidisch auf das Leben, was in Social Media dargestellt wird, und das eigene Leben ist vielleicht nicht so aufregend und man selbst ist nicht so schön wie das Schönheitsideale, was da gezeigt wird. Ich glaube, das spielt eine riesen Rolle.
Ja, definitiv. Ja.
Deswegen, Leute, passt auf eure Kinder auf.
Absolut. Ja, kann ich auch bestätigen.
Ich habe keine.
Pass auf meinen Hund auf.
Nee, dann nochmal dazu. Sucht den Mitarbeiter, wie sieht's aus? Was sind eure Pläne?
Also wir haben uns jetzt bewusst dagegen entschieden. Ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf, ne? Nee, wie du auch sagst, ne? Krank und heute habe ich Kopfschmerzen, ich komme nicht und hör auf. Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also wenn wir alleine das machen, dann weiß ich, den Mitarbeiter kann ich fest einplanen, also uns selber. Da weiß ich, dass wir sind da, wir sind nicht krank. Oder zumindest ganz, ganz selten, wenn gar nichts mehr geht. Anders kann ich das gar nicht organisieren. Da fehlt mir vielleicht so ein bisschen auch mein Unternehmergehen. Das habe ich wahrscheinlich gar nicht da. So wie Tim. Nee. Wir haben noch zwei, drei Springer, die haben wir ja noch für Auftaktspitzen. Oder wenn wir jetzt irgendwelche Aufträge haben, wo wir einfach eine helfende Hand brauchen, da haben wir so zwei, drei Springer, die auf Abruf mal einspringen. Aber das ist auch gar nicht oft, das ist selten. Wir wollen zu zweit bleiben. Zumindest aktuell. Vielleicht gibt es immer noch was anderes, wenn ich merke, die Arbeitseinstellung der Menschen ändert sich, aber irgendwie. Nee.
Ah, ich bin da bei ihm. Ich bin beim André. Ja, ja.
Tim ist halt Unternehmer durch und durch. So,
ja,
und
absolut.
Da bin ich ja auch total bei dir. Vielleicht fehlt mir das auch, das Unternehmertum oder Unternehmergehen oder was auch immer es ist. Aber ich störe mich auch, wie du es richtig sagst, an der Einstellung. An der Einstellung. Da musst du Mitarbeiter finden, ich weiß es nicht, aber ich bin total bei dir. Ich bin im Moment auch, wo ich sage, erstmal lassen wir es weiter so laufen. Ja. Tja, Tim, diesmal mehr in meine Richtung.
Ja, ist ja auch völlig in Ordnung, ne?
Gut, naja, klar, absolut. Es ist ja hier kein.
Ich kann es ja auch verstehen. Also ist ja nicht so, dass ich das nicht verstehen kann.
Ich wollte gerade sagen, ne? Was hast du da eigentlich für ein fancy Pullover an? Sag mal, was ist das? Sehe ich
nicht. Der passt zur Weihnachtszeit.
Ja, gut. Die Leute, die halt nur bei Spotty hören und die sehen natürlich diesen geilen Pullover nicht. Und wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr bei YouTube mal rüberschauen.
Also, ja, da solltet ihr sowieso alle mal vorbeischauen. Ein Abo dalassen, einmal die Videos liken und die fleißig kommentieren, damit dieser Podcast auch weiter die Runde macht.
Ja, wäre cool. Ihr seid ja auch unterwegs, ne, bei Insta. Oh, ich denke mal, das wird der Tim irgendwo nochmal verlinken, ne?
Ja, ich hau alles rein, was ich reinhauen kann.
Ja, das wie gehabt, ne? Finde ich gut. Ja. Habt ihr nochmal Fragen in unsere Richtung, unsere Branche? Ihr seid alles Bastarde.
Nee, also Schädlingsbekämpfer, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Wir haben auch selber schon mal nachgedacht, auch schon vor Jahren hatten wir die Idee gehabt, ja auch unsere Sachkunde zu machen, aber das lässt sich in unserem Arbeitsalltag eigentlich kaum einbauen. Dass wir gesagt haben, dass wir gar nicht auf andere Schädlingsbekämpfer angewiesen sind, zumindest nur für unseren Bereich. Rattenbekämpfung, da will ich alles gar nicht machen. Aber zumindest, dass wir so, wenn es um Speckkäfer geht, dass wir da eben den Kunden aus einer Hand helfen können. Aber das so jetzt in unser laufendes Geschäft einzubauen, da fehlt uns einfach die Zeit für.
Alles gut, um Gottes Willen. Also keine Frage an uns, wir sind clean, mein lieber Tim.
Yes.
Uns kann keiner was hier. Nee, alles gut. Also ich habe mein ganzes Thema, ich gucke hier nochmal auf meine Wahnsinnsliste und vielleicht finde ich noch was, vielleicht hat der Tim noch eine Frage, aber eigentlich bin ich mit meinem Kram hier durch.
Ich bin auch soweit durch. Wenn ihr beide noch eine Message da draußen habt, ihr dürft auch gerne. In welchem Umkreis arbeitet ihr denn?
Ja, unser Einzugsgebiet ist ja das ganze BSM-Gebiet. Es geht ja von der Küste oben runter bis Nordrhein-Westfalen an die Grenze. Und bis kurz hinter Bremen eigentlich, aber noch ein Stück weiter. Wir waren ja, wie gesagt, schon in Lüneburg. Das ist halt so unser Haupteinzugsgebiet. Genau. Also schon relativ groß, niederländische Grenze runter und ja.
Wahnsinn.
Das ist schon echt viel.
Ja. Richtig weit. Ja. Boah, Wahnsinn. Und dann zu zweit, ne? Sieht gut vor. Ich, ja, sehr gut.
Ja, also Verwaltungen oder sonst wer auch immer eure potenziellen Auftraggeber sind. Hier habt ihr zwei, die brennen für ihren Job. Man hört's raus, dass die beiden Gas geben und den Job mit Leidenschaft ausüben und ja quasi 365 Tage im Jahr für Kunden am Start sind. Hört man.
Und gestorben immer.
Genau. Das ist so, ja.
Definitiv. Sehr schön, cool. Jetzt haben wir noch ein düsteres, kurzes Thema, liebe Zuschauer und Zuhörer. Die Winterpause steht an. Vom Rattenloch. So, richtig, Tim, machen wir jetzt, das sagen wir das jetzt hier so?
Ja, muss. Muss gesagt werden. Nee, wir machen Winterpause über Weihnachten und jetzt zum ersten Advent laden wir die letzte Folge für dieses Jahr hoch und dann geht's frisch im nächsten Jahr weiter.
Ganz genau, weil wir tatsächlich euch frohe Weihnachten wünschen möchten und herzlichen Dank sagen an alle Gäste, die da waren, an alle, die zuschauen, zuhören, an unsere letzten beiden sehr netten Gäste, die wir hier hatten. Genau. Und dann würde ich mal schauen, was im nächsten Jahr kommt. Auf jeden Fall kommen wieder ein Haufen Gäste, so habe ich das mitgekriegt habe. Und wir sind gespannt, wo die Reise hingeht. Wir sind ja nun gerade mal seit März diesen Jahres 2025 an den Start gegangen und sind sehr überwältigt, was da bis jetzt passiert ist. Und wir hoffen, dass wir natürlich noch eine Runde weiterkommen. Das war mein Wort zum irgendwas. Ne? Ihr wisst es. Prost.
Genau. Ja, herzlichen Dank euch beiden für eure Zeit, euren Einblick in euren Beruf und ja, danke, dass ihr auch so treue Hörer unseres Podcasts seid.
Absolut, das bleiben wir.
Sehr cool. Gut, und wenn ihr denn, wie gesagt, Tim haut alles unrein, Insta seid ihr, glaube ich, auch vertreten und was der Teufel eigentlich überall, ne?
Instagram geben so ein bisschen Einblicke, ja, genau.
Okay, da könnt ihr gerne, da habe ich mal reingelauert. Also wenn ihr da was sehen wollt, dann Shownotes unten, da hat der Tim das bestimmt reingepackt.
Genau.
Sehr gut.
Ja, wir danken für die Einladung und weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast.
Jo, danke. Ich wünsche allen eine schädlingsfreie Weihnachtszeit.
Ja, alles Gute für euch. Tschüss.
Ciao.